Level Up Klinikführung. Innovative Ideen für leitende Krankenhausärztinnen und Ärzte. Der Podcast zum CB-Chefärztebrief mit Dr. Benedikt Carstensen.
Künstliche Intelligenz. Überall lesen wir, wie KI unser Leben in Krankenhäusern verändert oder verändern wird. Aber wie viel KI nutzen Sie denn jetzt schon in Ihrer Klinik? Sollten oder könnten Sie vielleicht schon viel mehr KI nutzen, damit der Alltag einfacher wird? Von KI-Unterstützung bei Bildbefundungen haben Sie bestimmt schon gehört, in der Endoskopie oder auch bei Röntgen- oder CT-Befunden. Aber gibt es darüber hinaus vielleicht noch andere Bereiche, die auch mit KI dazu beitragen können, dass die Versorgung besser wird, Prozesse schlanker? Ganz konkret, wie weit sind wir eigentlich weg davon, dass KI endlich unsere Arztbriefe übernimmt? Wenn Sie das alles wissen wollen, dann bleiben Sie jetzt dran. Ich bin Benedikt Carstensen, Internist und Führungsexperte für zukunftsfähige Krankenhäuser. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie herzlich willkommen zur ersten Episode des Podcasts Level Up Klinikführung. Wir wollen Ihnen innovative und inspirierende Ideen für Ihren Alltag als leitende Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzte mitgeben. Heute ist mein Gast Professor Kai Wehkamp. Hallo Kai.
Hallo Benedikt. Danke für die Einladung.
Kai ist Professor für angewandte künstliche Intelligenz in der Medizin und Geschäftsführer der renommierten Beratungsfirma Lohmann Konzept GmbH. Er berät dort Produkthersteller, Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen zur Entwicklung von Innovationen, insbesondere Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Kai, wir fangen gleich mal an. Was ist künstliche Intelligenz überhaupt?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil es oft gerade in Medien, ehrlich gesagt, ganz schön durcheinander gebracht wird. Künstliche Intelligenz ist ein Überbegriff für letztendlich all das, was Maschinen, also letztendlich Computer, tun können, wo sie in irgendeiner Form menschliche oder man könnte sogar sagen biologische Intelligenz simulieren. Und wenn man diese Definition so breit fasst, dann gibt es letztendlich schon relativ lange künstliche Intelligenz. Also in den 50ern, 80ern spätestens ging das so los. Selbst so ein einfaches Computerspiel wie Tetris oder erst recht ein Schachcomputer hat natürlich also eine Art von künstlicher Intelligenz drin. Und der Unterschied zu dem, was wir meinen, wenn wir heutzutage über künstliche Intelligenz reden, ist, dass diese quasi neue Form der künstlichen Intelligenz datenbasiert ist, datengetrieben ist. Also man kann sich das vereinfacht so vorstellen, die klassische Form der künstlichen Intelligenz, da haben Menschen die Regeln erstellt, also Menschen haben diese Regeln einprogrammiert, sogenannte Expertensysteme, man nennt das teilweise auch symbolische KI. Das gibt es also schon relativ lange, seit Jahrzehnten. Und diese neue Form von KI, da werden die Regeln nicht mehr einprogrammiert, sondern das System, die KI, der werden diese Regeln antrainiert auf Basis von Daten, aus denen sie quasi diese Regeln ableiten. Das ist also eine datenbasierte künstliche Intelligenz. Präziser würde man eigentlich von maschinellem Lernen sprechen.
Das bedeutet, die Maschine lernt die Regeln selbst und stellt die Regeln selbst auf?
Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Es ist nur so, dass die Regeln quasi abstrakt sind. Das heißt, die ähnlich wie auch unser Gehirn arbeitet, ich bringe auch gleich mal einfach ein Beispiel vielleicht, können wir die Regeln gar nicht so ableiten und darstellen, wie wir das bei einer Gleichung, einem programmierten Algorithmus selber könnten. Also wenn das, dann das, wie bei der symbolischen KI, das geht bei dem maschinellen Lernen nicht. Also das klassische Beispiel ist letztendlich immer, kann man gut ableiten aus dem Leben. Wenn wir selber Kindern etwas beibringen oder auch selber etwas lernen, nehmen wir Unterscheidung zwischen Hund und Katze, dann zeigen wir den Kindern ein paar Hunde und wir zeigen den Kindern ein paar Katzen. Wir machen vielleicht noch ein paar Geräusche dazu, Miau oder Wau oder so, aber an sich lernen wir dann darüber, dass wir Beispiele zeigen. Und wenn wir kurz in uns gehend überlegen, ob wir jetzt die perfekte Definition eines Hundes oder einer Katze hätten, würde uns zwar vielleicht einiges einfallen, aber es wäre gar nicht so leicht, das klar zu definieren, weil einfach Hunde und Katzen teilweise relativ ähnlich sind. Es gibt insbesondere Hunde ja, die ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Und so lernen wir also auch nicht. Das heißt, wir lernen nicht darüber, dass wir einem Kind genau die exakte Definition von Hund oder Katze beibringen, sondern wir lernen es, indem wir ihm Beispiele geben. Und das Kind, insbesondere das Kind, aber auch für den Erwachsenen fällt es schwer, kann also dieses erlernte Wissen gar nicht dann wiedergeben im Sinne von einer Definition, ne, sondern es erkennt es einfach. Das heißt, wir erkennen dann neue Hunde, wir erkennen neue Katzen, ohne dass unser Gehirn überhaupt darauf angewiesen ist, die exakte Definition im Kopf zu haben. Und genau so kann man sich zumindest die eine Lernform der künstlichen Intelligenz des maschinellen Lernens auch vorstellen, dass wir also Beispiele geben und anhand derer wird gelernt. Und was naja, zumindest relativ beruhigend für unser Gehirn ist, wir müssen uns eigentlich nur ein paar Hunde und Katzen anschauen, um die sicher erkennen zu können. Einer Maschine, einem Computer muss man Hunderte, wenn nicht gar Tausende bieten, damit sie die unterscheiden können. Also wenn wir jetzt irgendwas Neues lernen, keine Ahnung, neue Baumaschine oder so, oder ein neues Endoskop, wir sehen es einmal und erkennen es danach wieder, da braucht eine KI oft ein bisschen länger.
Also das heißt, KIs lernen anhand von Beispielen, anhand von Daten, anhand beispielsweise auch von Bildern. Und stellen danach dann die Regeln auf und extrapolieren dann sozusagen die Ergebnisse, was sie erwarten.
Ganz genau. Und das Problem dabei ist, oder die Herausforderung ist, dass das System natürlich dann nur so gut sein kann, wie die Daten, mit denen es trainiert wurde. Also wenn im Datensatz etwas nicht vorhanden ist, dann kann es das auch nicht erlernen. Wenn es selten ist, kann es das vielleicht schlechter erkennen und so weiter. Also gibt es ganz viele verschiedene Herausforderungen, die da drum gehen. Und eine der ganz großen Herausforderungen, die letztendlich das Ganze umfasst, ist genau mit dieser Lernart verbunden, dadurch, dass die Regeln letztendlich vom System erlernt werden, in abstrakter Form als Muster vorliegen, die wir nicht nachvollziehen können, bleibt die KI letztendlich ein Stück weit immer eine Blackbox. Und die Herausforderung ist quasi dieses Blackbox-Wissen, was die KI hat und die damit ja auch oft gut entscheidet, trotz allem so transparent zu machen, dass wir sagen können, wir können dem System vertrauen. Und das klappt halt nicht. Also vielleicht noch ein Beispiel, weil ich gerade sagte, es ist immer so gut wie das, was es gelernt hat. Ein relativ bekanntes Beispiel, was ja auch durch die Medien ging, war eins von diesen selbstfahrenden Taxis in San Francisco. Ja, wo die ja schon relativ gut funktionieren, muss man sagen, KI-basiert, die in San Francisco auch schon jetzt ein paar Jahre dann autonom wirklich gefahren sind, das ganz ohne Fahrer. Und da gab es einen Unfall, wo letztendlich das KI-Taxi gar nichts dafür konnte. Das war ein quasi von einem Menschen gefahrenes Auto, was eine Passantin angefahren hat, die dann aber auf der Straße lag. Und das KI-Taxi konnte nicht schnell genug bremsen, hat bestimmt schneller gebremst, als es jeder Mensch könnte. Es hat sofort gebremst, aber konnte nicht rechtzeitig sein. Keine Schuld, wie gesagt, des KI-Taxis. Hat aber dabei die Passantin quasi überfahren. Die Passantin lag dann unter dem Taxi. Und das war eine Situation, die das Taxi nicht kannte, weil es nie Daten dazu gekriegt hat. Das heißt, und auch übrigens keine Kameras nach unten hat, also gar nicht die Sensoren hat, um das wahrzunehmen. Und wenn man so will, dieses Verständnis nicht hatte. Und hat dann das quasi den Modus aktiviert, den es halt kennt und ist an den Rand gefahren, hat dabei aber die Passantin mit an den Rand geschliffen unter dem Taxi. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass KI wunderbar funktionieren kann. KI-Autos fahren vermutlich sogar sicherer jetzt schon als menschliche Autos, bis sie in eine Situation kommen, die sie noch nie erlebt haben, wo es auch keine Daten zu gibt. Und da sind wir Menschen wunderbar drin, auch neue Probleme zu lösen. Das ist unser Gehirn großartig. Akute Probleme können wir großartig lösen. Können nicht so gut langfristige Probleme lösen wie Klimawandel, aber akute können wir doch ziemlich gut. Und da hat KI teilweise Schwächen, wenn sie es halt nicht kennt.
Jetzt hast du gerade gesagt, akute Probleme lösen. Und du hast gesagt, KI braucht viele Daten. Da sind wir ja im Gesundheitswesen wirklich gut oder auch in der Medizin. Wir haben viele Daten, wir haben viele akute Probleme. Das bedeutet, eine Mischung aus KI und Mensch wird sicherlich Gegenwart und Zukunft sein. Aber ich würde gern dich fragen, wo sind denn schon KI-Tools in Anwendung? Also was wird schon genutzt? Und wäre super, wenn du erstmal eingehst auf, ich sag mal, den medizinisch-ärztlichen Bereich, also beispielsweise in der Diagnostik. Und dann vielleicht auch nochmal im zweiten Schritt dann auch auf Management-Ebene, was da eben KI auch schon erleichtern kann.
Ja, also wenn man so die Medien verfolgt, dann könnte man ja meinen, dass eigentlich die ganze Welt schon voller KI ist, insbesondere so die Krankenhäuser. Und wenn man dann so Chefarzt ist, ich war ja auch lange Zeit im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein als Geschäfts- und Oberarzt in Innere Medizin, wenn man dann so im Krankenhaus ist, dann wundert man sich vielleicht, warum denn jetzt ausgerechnet in dem eigenen Krankenhaus noch nicht so viel ist, wo doch die Medien schreiben, dass alles voll davon ist. Letztendlich ist es halt natürlich nicht so, die Krankenhäuser sind noch überhaupt nicht voll mit KI und es gibt relativ wenige Anwendungen, die schon zugelassen sind und vielleicht können wir gleich auch danach nochmal auf die Herausforderungen eingehen, warum das so ist, aber ich versuche erstmal einen Überblick zu geben, was überhaupt so, wenn man so will, die Kategorien sind, also wo, was für Anwendungsbereiche gibt es, denn das ist ja ein unglaublich weites Feld und was KI schon relativ gut kann, also wenn ich jetzt von KI spreche, meine ich immer diese neue Form, die datengetriebene KI, ist die Verarbeitung quasi einfacher, einheitlicher Daten, also zum Beispiel Bilddaten oder sowas wie quasi EKG-Daten, wo wir also letztendlich ein Signal in der Zeit haben, was aber einfach ein Signal ist, also der Herzstrom letztendlich abgeleitet. Und bei den Bilddaten gibt es inzwischen schon eine ganze Reihe an Anwendungen, die dann zum Beispiel Mammakarzinom erkennen oder die helfen beim Ausmessen von Ausdehnung, Tumorentitäten, auch im Vergleich dann zu Vorbildern. Hier gibt es auch schon einige Anwendungen, die zugelassen sind. Es gibt im Bereich der Darmspiegelung ein relativ elegantes System, was Polypen erkennt und quasi den Endoskopiker dabei unterstützt, zu entscheiden, ob es sich um eine auffällige Veränderung handelt oder nicht und auch sie überhaupt markiert. Das ist also in den Bildgang quasi eingebunden. Und auch im Bereich der Hautkrebserkennung, das war also der erste Bereich, würde ich sagen, wo es in die Fläche ging, gibt es inzwischen also KI-Analysen. Die ganzen Systeme haben letztendlich das Problem, dass sie natürlich auch nicht hundertprozentig sensitiv und spezifisch sind, wie es ja bei der Mensch auch nicht ist. Für einige dieser Anwendungen ist es aber so, dass tatsächlich es dann also Studien gibt, die zeigen, es ist wenigstens genauso gut wie der Mensch. Und dabei ist dann natürlich immer die Frage, womit vergleicht man es dann eigentlich mit dem erfahrenen Endoskopiker, wenn wir jetzt mal die Darmpolypen nehmen oder mit dem Anfänger. Letztendlich ist es so, dass es quasi mit dem normalen Endoskopiker, der schon mehrere Jahre Erfahrung hat, mithalten kann. Allerdings, auch hier ist es ja so, der Endoskopiker führt das Endoskop, das muss man sich also klar machen. Was werden dann damit, zumindest nach den meisten Studien, etwas mehr Polypen erkannt als ohne das System. Das heißt, es bringt was. Und im Bereich anderer radiologischer Anwendungen funktioniert es also auch ganz gut. Es gibt da also einige Anwendungen, die sind zugelassen. Das Problem ist aber, nur die Zulassung allein reicht ja nicht. Wenn wir in den USA sehen, da sind fast 1000 Anwendungen zugelassen, aber auch da ist es nicht so, dass es in der Breite überall genutzt wird, denn nutzen tun wir es ja nur in der Medizin, wenn eine von zwei Gegebenheiten wenigstens vorhanden ist. Entweder es ist so gut und hat so einen Zusatznutzen, dass der gemeinsame Bundesausschuss, das DRG-System oder was auch immer in irgendeiner Form es vergütet. Ja, es muss ja bezahlt werden, weil es letztendlich einen Mehrwert bietet, genauso wie ein neues Medikament nur dann bezahlt wird, wenn es auch einen Mehrwert bietet, sonst vielleicht zugelassen, aber halt nicht bezahlt. Und wenn es nicht bezahlt wird, setzt es sich nicht durch, weil es kostet ja nun mal Geld, auch für die Hersteller es zu entwickeln. Und die Alternative ist die, dass es so effizient, so stark erhöht, dass ich mehr Durchsatz machen kann im ärztlichen Setting und dadurch vielleicht Kosteneinsparungen habe und es sich dadurch rechnet. Letztendlich gibt es kaum KI-Anwendungen bislang im Bereich Bildanalyse, wo man eins von beiden Haken daran machen kann. Und deswegen wird es auch nicht bezahlt. Also man kann es dann vielleicht privatärztlich abrechnen, wie zum Beispiel bei der Vorsorgekoloskopie, aber man kann es nicht über normale Kassenleistungen in Rechnung stellen, geschweige denn über das DRG-System, weil es letztendlich diesen Zusatznutzen nicht hat. Es ist genauso gut, es erhöht vielleicht auch ein bisschen die Sicherheit, aber es fehlen noch die Studien, die zeigen, es ist so viel besser, dass, wenn man so will, die Gesellschaft der Versicherten sagt, dafür bezahlen wir. Es kann gut sein, dass sich das bald ändert. Aber ja, und auch im Bereich Effizienz ist es halt eine Herausforderung, wenn wir ein PAC-System haben im Bereich der Radiologie und wir müssen dann aber dieses Röntgenbild extra immer nochmal in einem extra System irgendwo hochladen in eine Cloud, da wird es analysiert und dann kommt es wieder runter, dann ist es so aufwendig, dass es niemand macht, zumal es ja dann meistens halt auch nicht besser ist als ein Radiologe, sondern nur genauso gut. Also insofern lohnt es sich. Naja, gut. Insofern, da gibt es ein paar Anwendungen, die zugelassen sind. Gerade diese endoskopischen, die dermatologischen sind relativ weit verbreitet, würde ich sagen. Da gibt es inzwischen auch Bezahlsysteme, wo der Hersteller dann Pay-per-Use letztendlich sich bezahlen lässt über Abrechnungsziffern. Kann das dann Privatpatienten zumindest in Rechnung gestellt werden. Das wird sich vermutlich allmählich ausbreiten. Nächster Bereich ist dann also einfache Datenanalyse, sowas wie EKG-Analyse. Da gibt es schon einige Geräte, die zugelassen sind, die sich aber aus den eben genannten Gründen letztendlich auch noch nicht verbreiten. Da rechne ich allerdings damit, dass bald Analysegeräte kommen, die noch umfänglicher zum Beispiel EKG-Analyse betreiben. Es gibt ja schon eine ganze Weile EKG-Analyse automatisiert, die aber übrigens auf der alten KI basiert, also sind Regeln dahinter, wenn das erkannt wird. Da wird aber jetzt einiges kommen, ist aber noch nicht in der Breite der Versorgung. Und dann ist das nächste Level, dass man ganz viele verschiedene Datenarten zusammenbringt. Also zum Beispiel alles, was wir im Krankenhaus haben, Labordaten, Dokumentationen, Visitendokumentation, also auch unstrukturierte Daten, was wir an Medikationen gegeben haben, was wir an Vorbefunden haben und so weiter. Und das alles zusammenpackt und daraus dann Risiken zum Beispiel ableitet. Und da sind jetzt die ersten Anwendung auch zugelassen. Das System Maya zum Beispiel von der Firma Tiplo wurde Anfang des Jahres zugelassen. Es gibt von der Firma TCC ein System, was bei der telemedizinischen Intensivdiagnostik unterstützt. Die beiden Systeme können zum Beispiel Sepsis erkennen oder sogar vorhersagen oder auch ein Sturzrisiko vorhersagen. Und es gibt noch ein paar weitere, die auch in diese Richtung gehen, also Risiken vorhersagen. Da muss man davon ausgehen, dass die einen Zusatznutzen machen. Gar nicht, weil die besser als Ärzte und Ärzte diese Risiken erkennen, aber die sind halt ununterbrochen im Einsatz. Das heißt, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche überprüfen die Werte und da wird es sehr spannend, was jetzt die Anwendungsstudien zeigen. Naja, was ich eigentlich am spannendsten finde, ist, was sich jetzt im Bereich der Wissenssysteme tut. Also Large Language Modelle, ähnlich wie ChatGPT, angewandt auf letztendlich kuratiertes Wissen, also Wissensdatenbanken, die wirklich funktionieren. Das wird unglaublich spannend, dass jetzt einiges in Arbeit, können wir vielleicht auch gleich nochmal darauf eingehen, auf was wir da für Herausforderungen haben. Die sind nämlich gar nicht so ganz ohne. Und was auch unglaublich spannend wird, ist, ob es gelingt, KI-basiert Arztbriefe und Ähnliches zu erstellen. Auch da ist einiges in Arbeit, gibt leider auch einige Herausforderungen. Da braucht man vermutlich gar nicht eine Zulassung für, aber dass alles zusammengepackt wird und die KI einem dann Vorschläge macht. Auch da gibt es Ideen, wie man da rangeht, aber das ist noch nichts, was in der Versorgung angekommen ist. Vielleicht so ein paar Zwischenschritte, über die wir da hinkommen. Naja, aber insofern wirklich in der Versorgung sind vor allem auf eben der Bilderkennung ein paar Systeme und jetzt relativ neu im Bereich der Risikoerkennung und Prädiktion.
Okay, Kai, dann, ich würde gerne mal so ein bisschen zusammenfassen. Letztlich vier Bereiche hast du genannt. Das ist einmal der Bereich Diagnostik, Bilderkennung. Dass in dem Bereich einfach EKG oder auch in der Radiologie einiges möglich ist und auch schon teilweise in Umsetzung, aber noch nicht durchschlagend überall eingesetzt wird. Das zweite war zum Thema Risikovorhersage, also dass ganz viele verschiedene Daten aus verschiedenen Systemen analysiert werden, zeitgleich 24/7 und dann eben eine Risikovorhersage, Sepsiserkennung und so weiter möglich ist. Und dann hattest du noch angedeutet, einmal Wissensdatenbanken. Also da stelle ich mir drunter vor, mein Patient ist 32, kommt mit einer Schwellung am Bein, hat die und die Vorerkrankung, die und die Medikation. Was kann sein? Was mache ich? Und dann noch als letztes Thema Administration beziehungsweise KI-Unterstützung bei Administration, also Arztbrieferstellung, vielleicht auch Medikationslisten erstellen und so weiter, solche Dinge. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz zu sagen zu Wissensdatenbanken und der KI-Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten?
Also, ich meine, wir alle kennen ja die Herausforderung. Die Medizin ist letztendlich auf der einen Seite konfrontiert mit im positiven Sinne von immer neuem Wissen, immer neue Studien, die sich ergeben. Und es ist ja extrem aufwendig, da die ganze Zeit dran zu bleiben. Und es gibt aber Wissensdatenbanken, die also ähnlich wie Wikipedia sind, nur halt kuratiert, sowas wie das Ambos-System oder das Up-to-Date-System, was ja bestimmt einige kennen. Und diese Systeme bieten ja Wissen. Wenn man jetzt, und es ist ja relativ naheliegend, dass man sagt, okay, warum nicht ein ChatGPT darauf ansetzen oder auch einfach ein ChatGPT direkt fragen? Und das Problem ist, dass Large-Language-Modelle, und ChatGPT ist ja ein so ganz Large-Language-Modell, ja auch wiederum basieren auf den Daten, die sie kennen, also auf dem Wissen zum Beispiel aus dem Internet oder aus einer anderen Datenbank. Und jeder, der sich ein bisschen schon damit beschäftigt hat, hat festgestellt, diese Systeme halluzinieren ganz schön. Und halluzinieren bedeutet letztendlich, dass sie Dinge erfinden. Das liegt daran, dass das Large Language Modell so funktionieren, dass sie berechnen, was das nächstwahrscheinliche Wort in diesem Satz ein bisschen vereinfacht und nicht dann sich stoppen lassen davon, dass sie quasi gar nicht so richtig mehr weiter wissen, sondern dann halt weiter reden und dann halt halluzinieren. Man weiß bei ChatGPT zum Beispiel, dass 10-20% von dem, was es ausspuckt, im medizinischen Bereich halluziniert ist. Damit kann man natürlich in der ärztlichen Verantwortung nicht arbeiten. Was aber jetzt der Weg ist, ist, dass man also Wissensdatenbanken, wo man weiß, dass Wissen stimmt, dass man die nutzt und darauf Large Language Modell setzt. Und da sind einige Anbieter also jetzt da dran, sowohl UpToDate als auch Bambus zum Beispiel im deutschen Markt, also US-amerikanischen Markt. Und das wird extrem spannend, was da rauskommt, weil dann können wir uns darauf verlassen, dass das, was da rauskommt, was man gesagt hat, dann auch wirklich ein Wissen entsteht. Large Language Modell sieht halt das, was häufig ist in den Daten. Und wenn man das Internet sich anschaut, dann sind da, nehmen wir irgendwie Behandlungen wie, keine Ahnung, nehmen wir an Covid, kommt heute ein neues Therapieverfahren raus. Eine Veröffentlichung dazu, die alles umstößt. Wir wissen, ab heute müssen wir es anders machen. Large Language Modell versteht das nicht. Es sieht einfach nur, über 10 Jahre wurde es anders behandelt. Bei Covid passt vielleicht nicht ganz mit 10 Jahren, aber wir kennen das von anderen Erkrankungen. Und jetzt kommt eine Veröffentlichung, die neu ist und die bewertet es nicht so hoch. Das heißt, es wird dann, wenn man so will, noch das falsche alte Wissen ausgeben. Das heißt, wir brauchen, was halt über 10 Jahre stimmt, was viel häufiger ist im Datensatz. Professor Alena Birks, vor dem Ethikrat ja lange Vorsitz hatte, hat es mal formuliert als KI ist ein stochastischer Papagei. Und das trifft es ganz schön. Ne? Es beruht halt auf Wahrscheinlichkeiten und es plappert Sachen nach. Teilweise beeindruckend, wie das funktioniert, aber halt nicht immer passend. Gut, das heißt, wir brauchen eine kuratierte Wissensdatenbank. Und wenn wir sowohl UpToDate als auch Ambos nehmen, und es gibt ja auch noch von LCW ein System Clinical Key, heißt das. Interessant ist, dass dieses Wissen, was dahinter steckt, also diese Wissensdatenbanken von diesen Herstellern, die sind durch Menschen kuratiert. Ne? Das ist keine KI, die dahinter ist, sondern da sind Fachexperten, Editors, die, wenn man so will, laufen, PubMed und so weiter, screenen, teilweise ein bisschen KI-Unterstützung inzwischen dahinter haben, aber letztendlich selber die Artikel lesen und selber bewerten, wer ist relevant, der gehört jetzt hier rein oder leitlinienrelevant und so weiter. Also da brauchen wir anscheinend doch noch den Mensch. Aber an sich ist das natürlich unglaublich spannend, weil genau wie du gerade schon gesagt hast, dann kann ich sagen, ich habe hier diese und diese Symptome, was könnte es sein? Das kann tatsächlich ein Gamechanger werden, der sehr greifbar ist. Letztendlich sind die ersten Systeme da jetzt schon verfügbar in Piloten, die auch wirklich benutzt werden dürfen. Und das kann jetzt relativ schnell gehen. Innerhalb von Monaten bis einem Jahr wird das verfügbar sein. Die Frage ist, sind wir bereit dafür zu bezahlen? Weil das ist nichts, was die Krankenkasse bezahlt. Das müssen wir uns dann selber kaufen quasi. Aber das wird toll. Und das wird natürlich zu einer Wissensrevolution führen, weil jede Ärztin, jeder Arzt, unabhängig von ihrer eigenen Spezialisierung, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt nachgucken muss, aber für das ganze andere Wissen, was man teilweise vielleicht konsiliarisch angefordert hat, zumindest Zugriff auf das Wissen hat. Auch jeder Hausarzt kann plötzlich die seltene Erkrankung zumindest sehr präzise einordnen. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter Spezialisten brauchen, aber es verbessert schon mal das Wissen, was quasi verfügbar ist am Point of Care.
Okay, Kai, jetzt machen wir es mal so. Du bist Chefarzt in einer internistischen Abteilung. Hast deine 60, 70 Betten, allgemeine innere Medizin, so wie deine alte Abteilung eben war. Welche KI-Tools würdest du dir ansehen, dir überlegen oder wie würdest du da rangehen bei der Arbeitserleichterung durch KI-Tools?
Ja, also wir waren ja eine innere Medizin mit Gastroenterologie, Pneumologie, Hepatologie, Rheumatologie, also Entzündungsmedizin und so weiter. Aber auch für eine allgemeine innere Medizin oder letztendlich eigentlich für fast jeden Bereich. Also erstmal würde ich aktuell vor allem eine wichtige Entscheidung treffen, nämlich dass ich zusehe, dass ich digitale Daten habe. Das ist unglaublich wichtig, weil alle KI-Systeme sind auf digitale Datennummer angewiesen. Das heißt, die erste Hausaufgabe, die man erledigen muss, ist Datendigitalisierung, also ein klinisches System, wo letztendlich mehr oder weniger papierfrei, optimalerweise ganz papierfrei dokumentiert wird. Und da gibt es dann wiederum Systeme, die das in so einen interoperablen Datenbank übertragen. Das ist vermutlich auch die Zukunft dieser Ebene. Das ist dann eher was, was vielleicht auf Krankenhausgeschäftsführungs- oder IT-Ebene vielleicht entschieden wird, aber wo es auch als Ärztin, als Arzt, glaube ich, wichtig ist, dass man in diese Richtung quasi drängt. Wir brauchen also einen interoperablen Datenstandard in der Mitte. Und das Schöne ist, also man muss sich so vorstellen, dass alles, was im KISS vielleicht produziert wird oder was vielleicht auch anderen Systemen kommt, die wir haben, alles auf eine einheitliche Datenbank geht. Und da gibt es inzwischen Anbieter, die also einheitliche Datenbanken bereitstellen, die dann auch in jedem Krankenhaus gleiche Datenformat haben, die dann auch, wenn dann mal die EPA soweit ist, daran übertragen werden könnten. Das ist aber gerade noch nicht unser primäres Thema, sondern erstmal, dass wir die einheitlichen Daten haben. Dadurch können dann da auch letztendlich beliebige Systeme darauf ansetzen, weil das immer gleich ist. Hat also nicht mehr das Problem, was wir jetzt gerade haben, wenn wir ein neues digitales System kriegen, dass immer die Frage ist, oh, passt das eigentlich mit unseren Daten zusammen, kriegen wir die Schnittstelle hin und so weiter, alles kompliziert. Viele Krankenhäuser werden jetzt darauf setzen und sich dadurch auch ein bisschen unabhängiger machen von ihrem KISS. Teilweise ist man ja ganz schön geiselhaft mit diesem System, weil man dann letztendlich die Datenhoheit wieder gewinnt. Und dann kann man darauf alles Mögliche anschließen. So, was würde ich machen? Wenn ich eine Endoskopie habe, würde ich tatsächlich diese Polypenerkennung und die Endoskopiker, die ich kenne, damit arbeiten, sind alle oder nutzen das sehr gerne. Das wird unglaublich spannend, was das mit der Medizin macht, ne? Also auch mit der Ausbildung. Jetzt wird es ja vor allem von Endoskopikern benutzt, die schon sehr gut sind, die das zusätzlich nutzen. Was wird das mit jungen Endoskopikern machen, die es jetzt erst lernen? Werden die dadurch besser lernen, weil sie halt eine Anleitung haben, ein System, was ihnen immer noch mal einen Tipp gibt? Oder werden sie gar nicht mehr selber lernen, weil sie sagen, das System macht das ja schon. Und das ist durchaus gefährlich, weil wir gerade in so einer Übergangsphase sind, wo das System schon ganz gut ist, aber noch nicht richtig gut, ne? Genauso wie wir dem Auto noch nicht vertrauen können, dass es von alleine fährt und man immer mal so am Lenkrad rütteln muss bei vielen Autopiloten, ne? Um zu zeigen, ich bin noch wach. Solche Systeme brauchen wir eigentlich in der Medizin auch. Gucken, was da so passiert. Also das würde ich zum Beispiel machen. Oder wenn ich in der Dermatologie wäre, würde ich auch diese Geräte, also da gibt es ja auch ein paar KI-Systeme, Fotofinder und ähnliches, würde ich auch nutzen, wenn man es sich denn leisten kann. Ich finde diese Risikoerkennung ist ausgesprochen spannend. Ich glaube, dass das auch Mehrwert macht. Dann würde ich mich auch wieder sehr intensiv beschäftigen als Krankenhaus, weil die Vorstellung, überall alle Risiken zu erkennen und wie in so einem Dashboard kriegt man dann letztendlich aufgezeigt, dieser Patient hat ein Risiko, 70% zu stürzen oder eine Sepsis zu entwickeln. Das kann, glaube ich, schon sehr, sehr hilfreich sein. Wenn es dieses Thema jetzt bald gibt, dann wird besonders spannend halt auch Arztbriefschreibung. Also da würde ich zumindest jetzt gerade den Markt sehr genau beobachten. Man wird vermutlich jetzt noch ein paar Monate warten müssen, bis sich rauskristallisiert, welcher Player es wirklich macht. Vielleicht gibt es dann auch mehrere. Aber auch bei diesen Arztbriefsystemen, die brauchen die Daten darunter. Ne? Also wenn ich keine digitalen Daten habe, funktionieren die auch nicht. Das kann aber jetzt auch bald kommen. und also relativ schnell auch gehen, weil da sind jetzt so viele Anbieter in den Startlöchern und starten jetzt überall ihre Piloten in verschiedenen, man sucht sich dann ja mal so ein Pilotkrankenhaus, in dem man das Ganze mal ausprobiert. Wenn ich eine Klinik leiten würde, würde ich gucken, dass ich vielleicht mal so einen Pilotanbieter zu mir kriege, wenn es geht. Dann hat man schon mal vorab getestet. Also das wäre so das Thema und Wissen wird ja sowieso jeder irgendeine Lösung für haben. Die meisten haben ja solche, halt Amboss oder UpToDate, das sind ja so die gängigen in Deutschland, EBSCO, Dynamic gibt es noch. Die meisten haben davon ja auch irgendwas und da werden mit der Zeit vermutlich die Hersteller auch dann auf einen zukommen und einem die passenden KI-Systeme dazu noch anbieten. Und das ist auch was ich zumindest spannend finde und was, glaube ich, auch Arbeitserleichterung.
Jetzt haben wir natürlich, oder insbesondere auch unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Hörerinnen und Hörer, natürlich eingeschränkt Zeit, um alles in der Tiefe auch zu lernen, zu lesen und sich schlau zu machen. Gibt es da irgendeinen Trick oder einen Tipp von dir, wie können wir im Bereich Innovation und KI am Puls der Zeit bleiben?
Das Schöne ist ja, dass wir ja eine Fachgruppe sind, eine Berufsgruppe, die das ja kennt, dass man ständig neue Sachen lernt. Und ich persönlich finde auch, dass ja einfach ganz besonders die Eigenschaft, die positive Eigenschaft dieses Ärztenberufs insgesamt aus, egal in welchem Bereich man tätig ist. Ich glaube, es ist essentiell, dass man sich nicht nur als Ärztin oder Arzt, sondern eigentlich sollte es jeder, aber erst recht wir, die ja wissenschaftlich-ärztlich irgendwie unterwegs sind und Medizin ist immer auch wissenschaftlich, dass wir dranbleiben, was dieses Wissen angeht. Und deswegen ist gut, dass du es ansprichst. Also das Basiswissen, was ist eigentlich KI? Was ist maschinelles Lernen? Was sind die, letztendlich gibt es nur drei verschiedene Lernarten. Das überwachte Lernen, was ich vorhin beschrieben habe mit Katze, Hund. Es gibt noch zwei andere, unüberwachtes Lernen und Reinforcement Learning. Die sollte man einmal verstanden haben. Die sind auch überhaupt nicht so kompliziert. Man muss überhaupt nicht verstanden haben, wie ein neuronales Netz funktioniert. Ehrlich gesagt ist es nur für Informatiker wichtig, wie ein neuronales Netz funktioniert. Aber zu verstehen, wie Supervised Learning funktioniert, also wie an sich die Technik ist, wie die auch übereinstimmt mit dem, was Menschen machen und wie nicht. Das ist etwas, was man ganz leicht verstehen kann, weil es halt auch die Beispiele bei Menschen gibt und was man aber auch verstehen sollte, weil dann versteht man auch direkt, was sind eigentlich die Risiken darin, was sind die Herausforderungen, wo kann es dann auch mal, ja, wo muss ich aufpassen, wenn ich sowas einsetze. Wir hatten, ich glaube, in 2023 im Ärzteblatt zum Beispiel einen Artikel Qualität und Nutzen künstlicher Intelligenz in der Medizin, den ich da veröffentlicht habe, da haben wir versucht, das ganz basal einfach mal zusammenzufassen. Das sind nur ein paar Seiten. Wenn man sich das durchliest, dann weiß man eigentlich erstmal alles, was man wissen muss. Da gibt es auch noch andere Artikel, die ähnlich sind. Ich will jetzt nicht andere Artikel schlecht machen, aber ehrlich gesagt, es gibt auch ganz schön viel Quatsch, der in eine falsche Richtung geht, der zu unkritisch sagt, was angeblich alles gibt oder wo dann irgendwie was von Deep Learning und so erzählt wird, was ohne es zu erklären, was es eigentlich ist. Ich meine nur, dass man den Begriff Deep Learning verwendet, hilft einem ja nicht so viel. Aber wie gesagt, diese drei Lernarten, überwachtes Lernen, Supervised Learning, unüberwachtes Lernen an Supervised Learning oder Reinforcement Learning, verstärktes Lernen, die sollte man kennen. Ich finde ehrlich gesagt insgesamt, wo wir zum Ärzteblatt sind, wenn man das Ärzteblatt immer, ich weiß nicht, ob es jemand ganz liest, ich schaffe es nicht, aber ich blätter immer durch und gucke mir das Inhaltsverzeichnis an und gucke, was spannend ist. Ich finde, dass das Ärzteblatt das ausgesprochen gut macht, dass man für die wichtigsten Themen da im Bilde bleibt. Insofern, ich finde fast als alleine Informationsquelle reicht es. Wo es halt nicht ganz ausreichend ist, wenn man so will, neue Produkte mitzukriegen, weil mit berechtigtem Hintergrund macht das Ärzteblatt natürlich keine Werbung für Produkte, auch wenn wir in diesem Artikel übrigens sogar die auch reingenommen haben, mal zu zeigen, wie wenig es eigentlich am Ende gibt und auch wie unklar die Evidenzlage dazu ist, weil es teilweise überhaupt nicht transparent, was eigentlich wirklich schon zugelassen ist und wie die Studienlage dahinter ist und so weiter. Naja, also da lohnt es sich sicherlich noch in andere Medien zu gucken. Ich finde Ärztezeitungen, gibt es ja auch noch ärztezeitung.de, ganz gut, da kriegt man immer einiges mit aus so einem Produkten. Naja. Insofern über die Medien kriegt man gut mit, aber dieses Basiswissen muss man sich, glaube ich, einmal sehr konkret selber anlernen und dafür reicht es für so ein Übersichtsartikel ganz gut.
Super, Kai. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, für deinen Input, für deine Wissensvermittlung. Wir haben von stochastischen Papageien gesprochen, wir haben von Wissensrevolution. Ich habe es genossen, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben es auch genossen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Episode wiederhören. Tschüss.
Vielen Dank, Benedikt. Tschüss.
Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt Level Up Klinikführung. Weitere spannende Themen finden Sie auf cb.iww.de, dem Online-Portal zum CB-Chefärztebrief.